Wir sind heute in das Haus Gottes gekommen, um wieder aus dem Wort Gottes etwas zu lernen. Und mich hat ein Gedanke beschäftigt, als ich vor anderthalb Wochen über das Thema sprach, dass Gott uns zum Segen setzen möchte. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dann habe ich zum Schluss hier einige Bibelstellen angeführt. Und auf zwei möchte ich hier noch einmal Bezug nehmen. Wir wollen aufschlagen 1. Korinther 4 und die Verse 12 und 13 lesen. 1. Korinther 4, und ich möchte diesen Vers nach der Neuen Genfer Übersetzung lesen und ab dem zweiten Teil des 12. Verses. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und dann nochmal 1. Petrus 3, Vers 9. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Meine Lieben, für mich hat sich in der Betrachtung jetzt dieser Verse eine Frage gestellt, die jetzt nicht direkt mit dem Segnen etwas zu tun hat, sondern eigentlich mit der Reaktion anderer Menschen, wie sie uns behandeln. Und da steht in dem 13. Vers in 1. Korinther 4, auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. In 1. Petrus 3, Vers 9 heißt es, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet. Und für mich hat sich eine Reihe von Fragen aneinandergereiht. Zum Beispiel, wie verhalten wir uns, wenn wir tatsächlich herausgefordert werden, wenn wir provoziert werden? Wie verhalten wir uns, wenn wir vielleicht erniedrigt werden, ausgelacht, vielleicht beleidigt werden? Die Frage ist, darf sich ein Christ in solchen Situationen irgendwie wehren? Darf er etwas sagen oder sollen wir nur segnen? Muss ein Christ alles im Leben akzeptieren, was einfach vielleicht an Ungerechtigkeit über ihn auch geht? Oder muss ein Christ in solchen Situationen selber etwas unternehmen? Oder muss er beten, solange bis Gott hier tatsächlich eingreift und irgendwie Abhilfe schafft? Fragen über Fragen. Ich möchte uns noch ein Vers vorlesen aus Psalm 144, Vers 1. Psalm 144, Vers 1. Ein Psalm Davids. Gelobet sei der Herr, mein Hort, der meine Hände lehrt streiten und meine Fäuste kriegen. Und ist die Frage, so, wir haben von der einen Seite Verse gehört und jetzt genau das Gegenteil. Da bittet David, dass Gott sein Hort, seine Hände lehren möchte zu streiten. Und ich habe die Ansprache überschrieben mit dem Gedanken, mit dem Thema, das biblische Prinzip der Verteidigung. Und ich möchte es zuerst von dem natürlichen Leben angefangen und dahin führen, bis wir dann auch zu dem geistlichen Gebiet auch kommen. Ich denke, uns ist es allen bekannt, sobald ein Leben hier auf Erden gezeugt, geschaffen wird, steht dieses Leben sofort in Gefahr. Es steht sofort einigen Gefahren auch ausgesetzt, die sehr, sehr vielfältig sein können. Und Gott hat hier auf dem natürlichen Gebiet wunderbar eigentlich schon für den Menschen vorgesorgt. Und zwar nennen wir das Ganze jetzt aus dem medizinischen Bereich: Gott hat einen jeden von uns mit einem Immunsystem ausgerüstet. Jeder hat dieses Immunsystem, bei dem einen ist es stärker ausgeprägt, bei dem anderen schwächer, aber jeder hat es. Das hat Gott in seiner Weisheit einfach geschaffen, dass all die Viren, die Bakterien, die Erreger, die auch in der Luft sind, dass sie eben ja, irgendwie gefiltert werden, dass sie abgehalten werden. Es gibt hier auch, hat Gott wirklich in seiner Weisheit es so geschaffen, dass es auch unterschiedliche Ebenen gibt, wenn zum Beispiel ein Erreger über den Mundraum auch Zugang findet, so wird er durch den Speichel auch hier schon mal abgefangen, gebunden, durch die Schleimhäute. Wenn er dann weiter vordringt, dann hat der Körper bestimmte Zellen, die auch diese Schädlinge, will ich so sagen, diese Erreger auch bekämpfen sollen. Das hat Gott einfach ganz natürlich in uns hineingelegt. Das heißt, der Mensch, er ist nicht einfach so diesen Gefahren auch ausgesetzt, sondern der Körper, er soll sich auch hier wehren. Der zweite Gedanke ist, es gibt ja aber darüber hinaus, und ich meine, dieses Thema, das können wir jetzt noch ausbauen mit der aktuellen Situation und so weiter, das möchte ich jetzt nicht machen. Aber neben all diesen Erregern gibt es ja noch viele, viele andere Gefahren, die unser Leben auch bedrohen. 2. Korinther 11, Vers 26 sagt Apostel Paulus so von seinem Leben, das wirklich ja sehr, sehr bewegt war. 2. Korinther 11, Vers 26: Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Und dann fängt er noch einiges weitere an aufzuzählen. Das heißt, die Gefahren sind sehr, sehr vielfältig. Und da meine ich jetzt speziell die Gefahren für unser Leben, Gefahren für unseren Körper, auch für unsere Persönlichkeit. Und die Frage ist ja dann hier, vor allem, wenn wir so praktisch ins Leben auch reingehen, wie sollen wir uns tatsächlich hier auch verhalten? Ich meine, wenn wir einerseits den Gedanken zugrunde legen, der absolut richtig ist, dass unser Leben, es steht ja in Gottes Hand. Und so könnte man argumentieren, alles, was uns ja begegnet, das geht ja an Gott vorüber und das müssen wir einfach so akzeptieren, hinnehmen und ja, Gott will dann schon wissen, wann er tatsächlich eingreifen, auch hier muss, in der Situation, um uns irgendwie dann zu beschützen. Wir wollen aber jetzt mal in eine Begebenheit reingehen, in Apostelgeschichte 23 und schauen, wie Apostel Paulus hier reagiert hat. Apostelgeschichte 23, und zwar ab dem 12. bis zum 17. Vers. Bei mir heißt hier die Überschrift Verschwörung der Juden. Als es aber Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es war aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. Die traten zu den Hohenpriestern und Ältesten und sagten: Wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So tut ihr nun mit dem Hohen Rat und dem Oberstrat dem Oberst kund, dass er ihn morgen zu euch führen soll, als wolltet ihr ihn genauer verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, bevor er vor euch kommt. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus vom Anschlag hörte, ging er hin und kam in die Burg und berichtete es Paulus. Paulus aber rief einen von den Hauptleuten zu sich und sagte: Führe diesen jungen Mann zum Oberst, denn er hat ihm etwas zu sagen. Und als Bibelleser wissen wir, wie dieser junge Mann dann geführt wird zum Oberst und wie er ihm die ganze Situation auch erklärt. Und der Oberst ergreift hier eine Entscheidung, dass er sagt, wir müssen jetzt schnell handeln. Und er legt diese Entscheidung fest, dass Paulus noch in der Nacht unter einer Eskorte von Soldaten nach Caesarea auch gebracht wird, wo er sich dann vor dem Statthalter Felix auch weiter verantworten musste. So, und jetzt wollen wir mal diese Situation nochmal analysieren. Hier war tatsächlich eine Verschwörung gewesen, wo 40 jüdische Männer sich persönlich unter den Fluch gesetzt haben, dass sie Paulus töten wollten. Und wie wir aus dem Wort entnehmen können, diese Männer, sie haben das wirklich ernst gemeint. Das war nicht nur dahergesagt, sondern das bestand tatsächlich höchste Gefahr für das Leben von Paulus. Und jetzt ist interessant, wie Paulus hier reagiert. Er hätte auch sagen können, so, Gott hat es zugelassen, ich bin einfach unter seiner Hand, unter seinem Schutz. Ich bin mal wirklich gespannt, wie Gott jetzt diese Lage lösen wird. Das ist die eine Möglichkeit. Aber Paulus bekommt hier sozusagen Hilfe, dass dieser junge Mann, der Verwandte von ihm, zu ihm kommt und ihm von dieser ganzen Lage berichtet. Und er sagt, diese Info müssen wir sofort weitergeben. Und der Oberst, wie gesagt schon, der hat dann eine Entscheidung getroffen, die einfach Paulus das Leben auch bewahrt hat. Und hier ist so dieses Grundprinzip, das ich in dem Sinne heute uns weitergeben möchte, das ist mir persönlich groß geworden, dass Gott uns ja als vernünftige, rational denkende Menschen geschaffen hat. Und Gott möchte uns hier auf Erden einerseits helfen. Er hat all die Voraussetzungen geschaffen, dass wir leben können, dass wir unserem Beruf nachgehen, dass wir auch eben auch hier in gewisser Weise beschützt werden. Ob das Immunsystem ist, er hat andere Voraussetzungen getroffen. Aber wir merken, dass Gott uns als Menschen hier auf Erden auch eine Verantwortung übertragen hat. Und wir merken, und das ist so dieser rote Faden, der irgendwie durchgeht durch die Bibel, dass wir einerseits die menschliche Seite haben und die göttliche Seite. Die menschliche Seite, die müssen wir natürlich tun, und wir haben aber auch die göttliche Seite. Ich möchte es an einem anderen Beispiel erklären. In Matthäus 6 und an anderen Stellen sagt da Jesus ja in der Bergpredigt, dass wir nicht sorgen sollen um das, was wir morgen essen sollen, was wir kleiden, wie wir uns kleiden sollen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist es völlig normal, dass er den Menschen Gaben gegeben hat, dass der Mensch tatsächlich irgendwo durch seine, ich sag mal, Hände und wie auch immer einfach etwas verdient. Ich sage mal, in unserem Kontext, in unserem Land, man geht zur Arbeit, bekommt Geld und kann sich dann eben die Dinge leisten, ob das Lebensmittel sind, ob das gewisse Kleidungsstücke sind, um sich eben anzuziehen. Wir sehen es nirgends, dass der Mensch einfach sagen könnte, ich mache jetzt einfach nichts und Gott wird einfach für mich sorgen. So haben wir diese menschliche Seite, wo der Mensch etwas tun muss und Gott von seiner Seite, er schafft die Voraussetzungen, er wacht darüber und auf diese Weise ergänzt man sich. Wir könnten es aber auch auf der anderen Seite jetzt sagen, wenn es um Gefahren geht. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Auto oder wenn wir ein Auto haben und merken, so, da sind die Reifen abgefahren. So, wir könnten natürlich einfach weiterfahren und weiterfahren und weiterfahren, bis vielleicht ein Reifen platzt und wir irgendwo auf der Autobahn unterwegs sind und dann kommt das Auto in Schlingern, dann gibt es einen Unfall und je nachdem sind wir vielleicht verletzt oder vielleicht auch geht die Sache tödlich aus. Das heißt, Gott hat uns ja einen Verstand gegeben, dass wir wiederum dann sagen, okay, die Reifen, die sind abgefahren, ich muss etwas tun, um gewisse Gefahren abzuwehren. So, dieses Prinzip, es ist, denke ich, wichtig zu verstehen, dass wir von der menschlichen Seite etwas tun müssen, aber Gott von seiner Seite steht mit all seinen Verheißungen uns auch zur Seite. Und ich möchte jetzt nochmal auf den Kerngedanke kommen, wie ich das uns zu Anfang gelesen habe. Also wenn man uns beleidigt, wenn man uns beschimpft, dann sagt der Apostel Paulus in dem Korintherbrief, dann sollen wir freundlich antworten. Dann sollen wir sogar die andere segnen. Meine Lieben, wie läuft es so ganz, ganz praktisch im Leben ab? Wenn zum Beispiel eine Person wiederholt irgendwie ungerecht behandelt wird, vielleicht gehänselt, ausgelacht, gemobbt wird. Der Mensch erschluckt, glaube ich, eine gewisse Zeit, dass wenn er vor allem in dieser schwächeren Position ist, ja, wenn die andere Seite, ob es Vorgesetzte oder ich sag mal, im Freundeskreis unter Jugendlichen vielleicht eine stärkere Person, die das Sagen hat, die sich durchsetzen kann, die eben eine gewisse Gewalt vielleicht auf andere, auf Schwächere ausüben kann. So, die Schwächeren, sie schlucken es in gewisser Zeit, eine gewisse Zeit lang in sich. Es läuft vielleicht eine gewisse Zeit, so bis das Fass, will ich mal so sagen, zum Überlaufen kommt und dann knallt es irgendwie. Das heißt, entweder wird man emotional in dem Sinne, dass man explodiert und fängt vielleicht, ich weiß nicht, an zu schreien, den anderen vielleicht zu beleidigen, beschimpfen, vielleicht geht es bis zur Handgreiflichkeit. Das ist ein Muster, das wir hier und da einfach im Leben immer wieder beobachten. Dass diejenigen, die eine gewisse Macht haben, sie tatsächlich bewusst oder unbewusst einfach ausüben. Und es gibt Schwächere, die das Ganze irgendwie ertragen müssen. Und dann irgendwann mal, entweder wird der Mensch persönlich auch, ich sag mal vielleicht innerlich, seelisch auch krank, oder das Ganze explodiert mit einer gewissen Gewalt. Oder auch es sind diese Verletzungen, die dann der Geschädigte wieder dem anderen bringt, ja, indem er ihn wieder beleidigt oder wie auch immer beschimpft. Wir wollen mal in eine Begebenheit reingehen, in Lukas 6 und hier die ersten 5 Verse betrachten. Lukas 6. Hier geht es um das Ehrenlesen am Sabbat. Und es geschah am zweiten Sabbat, nach dem großen Sabbat, dass er durch die Felder ging und seine Jünger rauften Ehren aus, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Aber einige der Pharisäer sagten zu ihm, warum tut ihr etwas, das man an den Sabbaten nicht tun darf? Und Jesus antwortete ihnen, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte, er und die mit ihm waren? Wie er ins Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die mit ihm waren, die doch niemand außer den Priestern essen durfte? Und er sagte zu ihnen, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Wir haben eine sehr bekannte Begebenheit. Wenn wir hier aber in unserem Kontext uns hier hineindenken, dann passiert ja Folgendes. Der Herr Jesus, er ist ja mit den Jüngern unterwegs gewesen, tatsächlich damals erlaubt. Das heißt, wenn jemand auf Reisen war, dass man auch an einem Kornfeld, das einem auch nicht gehört hatte, dass man vorbeigehen kann und einfach die Ähren nehmen, sie zerreiben und dann auch essen konnte. Hier ist nur das Interessante, dass es jetzt Sabbat war. So, und der Herr Jesus, er geht mit seinen Jüngern von einer Stadt zur anderen und jetzt, wie sagt man, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie beobachten ja das Ganze. Und sie stellen jetzt diese listigen Fragen, weil sie wollten ja Jesus irgendwie fangen. Beziehungsweise jetzt geht es direkt um die Jünger, weil da steht es so, etliche aber der Pharisäer sprachen zu ihnen, das heißt zu den Jüngern, und stellten die Frage, warum tut ihr, was ich nicht ziehe zu tun, an den Sabbaten? Das heißt, hier wird ganz gezielt eine provozierende Frage gestellt, um dann einen gewissen Fehler zu finden, der dann natürlich, das wissen wir als Bibelleser, dass man beschlossen hat, eben Jesus auch zu töten. Und jetzt merken wir die Reaktion. Wir hören nicht, dass die Jünger etwas gesagt haben, sondern wir sehen jetzt hier, und Jesus antwortete und sprach. Das heißt, der Herr Jesus, er stellt sich vor die Jünger und verteidigt jetzt sie. Das ist nicht so, dass er gesagt hat, alles gut. So, ihr habt schon recht, nach euren Gesetzen ist es tatsächlich so, so wie ihr das auslegt, es ist Arbeit, da haben wir das einfach übertreten. So, das tut uns leid, so, wir werden das nächste Mal das nicht tun. Es wäre eine mögliche Reaktion gewesen. Wir sehen jetzt aber hier, wie der Herr Jesus auftritt und wie er ganz sachlich einfach ein Argument nach dem anderen bringt, die ganze Situation erklärt und es gibt danach überhaupt nichts mehr in diesem Zusammenhang, was zu berichten wäre. Wir sehen keine andere Reaktion der Pharisäer, der Schriftgelehrten, da Jesus hat einfach das ihnen erklärt. Sehr sachlich, Fakten, Argumente auch gebracht. Es gibt eine andere Schriftstelle, und zwar, wenn wir in Apostelgeschichte 26 gehen, da geht es um die Verteidigungsrede des Paulus vor Agrippa und Festus. Apostelgeschichte 26. Ich lese mal die ersten zwei Verse. Agrippa aber sagte zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich über alles, weswegen ich von den Juden beschuldigt werde, heute vor dir verantworten soll. Das heißt, hier merken wir wieder, dass Apostel Paulus, er ist ja gefangen genommen, die Geschichte geht hier weiter, von Caesarea wird er ja weitergebracht, jetzt muss er sich hier vor Agrippa und Festus auch verteidigen. Und er hat dann nicht gesagt, ja gut, ich bin jetzt im Gefängnis und alles, all die Anschuldigungen, die jetzt vorgebracht werden, die passen einfach und Gott muss schon irgendwie, ich weiß nicht, entweder einen Engel senden oder irgendwas, sondern wir lesen hier sehr deutlich, dass sich Paulus verteidigt hat. Und wenn wir hier in dieser Rede wiederum reingehen, so können wir sagen, er hat einfach angefangen, ja, dass er sagt, wo er geboren ist, welchen Lebenslauf er bisher hatte, was seine Absichten waren, seine Herzensbeweggründe. Einfach schlicht Fakten, Argumente, das bringt er. Und das ist, meine Lieben, glaube ich, der Gedanke, was David seinem Gebet bittet, dass er sagt, lehre meine Hände zu streiten. Und wir wollen das jetzt aufs Geistliche beziehen, dass, glaube ich, im Wort Gottes Gedanken drin sind, wo Gott uns lehren möchte. Lehren möchte in bestimmten Situationen, wie wir uns auch verteidigen müssen. Und wir können jetzt aus, ich möchte das jetzt nicht vertiefen und die ganze jetzt Rede von Paulus jetzt auch vorlesen, sondern wir können hier zu dem Punkt auch kommen. In keinster Weise hat er irgendwie diejenigen, die ihn beschuldigt haben, und da ging es, meine Lieben, nicht nur darum, ich weiß nicht, dass die Folge vielleicht eine gewisse Geldstrafe wäre oder dass man sagt, na gut, dann muss ich halt für ein Jahr ins Gefängnis gehen, alles irgendwie überschaubare Dinge, sondern hier ging es tatsächlich um Leben und Tod. Und Apostel Paulus, wir können das Ganze ja nochmal persönlich auch durchlesen, er tut in keinster Weise, an keiner einzigen Stelle, tut er, ich sag mal, diejenigen, die ihn jetzt beschuldigen, er tut nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Er tut niemand beleidigen, niemand beschuldigen. Wir hören von ihm tatsächlich Argumente, Fakten. Es ist so, es ist so, es ist so und es war so. Und das ist, meine Lieben, der Gedanke, der mir so groß geworden ist. Und das Thema, das ist nicht ausgeschöpft. Man kann jetzt noch einige andere Punkte auch anführen, dass die Zeit jetzt nicht dazu da. Wir wollen mal diesen Hauptgedanke jetzt mitnehmen. Zum einen, wenn es um die Verteidigung unseres Lebens geht, wenn wir in irgendeiner Weise, ich weiß nicht, im Leben erniedrigt werden, ausgelacht, wie auch immer, dann bedeutet es nicht, dass ein Christ in dem Sinne es einfach so schluckt, annimmt, sich immer duckt und so. Es ist halt unser Teil. Sondern wir lesen, und wir können jetzt noch einige andere Stellen auch anführen, dass sowohl der Herr Jesus als auch Paulus, wo es angebracht war, dass sie einfach auch hier ganz klar Stellung auch bezogen haben. Aber ihre Reaktion, und das ist genau das, was uns eigentlich auch die Verse hier lehren, die wir zu Anfang gelesen haben, im 1. Petrusbrief aus dem 3. Kapitel, der 9. Vers, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern hier heißt es, segnet. Und in dem Korintherbrief heißt es so, auf Beleidigung reagieren wir mit freundlichen Worten. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht verteidigen darf, dass man nicht die Situation erklären muss, darf, sondern sowohl der Herr Jesus als auch Paulus lehren uns in diesen Punkten, dass man auch für sich persönlich stehen muss. Und nicht einfach alles über sich so ergehen lassen muss. Und das ist dieses Prinzip auch der Verteidigung, dass Gott nicht alles in dem Sinne für uns übernehmen wird, sondern da, wo er dem Menschen den Verantwortungsbereich gegeben hat, wie für sein eigenes Leben zu sorgen, was den Lebensunterhalt, was die Speise anbelangt, genau das gleiche Prinzip können wir in den Bereich auch der Verteidigung auch ansiedeln. Aber das sind diese Punkte, nicht, dass man das Ganze in sich schluckt und aufnimmt, bis irgendwann mal der Kragen platzt und dann geht es hoch her, sondern das ist genau das, dass man von vornherein einfach richtig reagiert und eine gewisse Stellung bezieht. Und das schützt uns im Prinzip von vornherein schon, dass wir nicht in diesen Kreislauf reinkommen, wo andere uns, ich sag mal eins zum anderen und zum dritten Mal dann irgendwie erniedrigen. Es ist ein, glaube ich, wenn wir hier so in die Tiefe uns reindenken, kein einfaches Thema. Ja? Kein einfaches Thema, aber wir dürfen aus dem Wort Gottes gewisse Prinzipien rausnehmen, wie wir uns in solchen Situationen verhalten dürfen. Und Gott möge auch diesen Gedanken an unseren Herzen segnen. Amen.